Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Ursprung von Gottes Schöpfung. Er öffnet, sodass niemand schließen kann. Und er schließt zu, sodass niemand öffnen kann. Er war tot und wurde wieder lebendig. Seine Augen brennen wie lodernde Flammen und seine Füße glänzen wie leuchtendes Gold. Er hat das zweischneidige Schwert. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er ist der Heilige und Wahrhaftige. Oder wie Simon Petrus es einmal ausdrückt, er ist Jesus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Vor 2 Wochen haben wir Gott als Abba, als Vater kennengelernt. Letzte Woche haben wir den Tröster, den Beistand, den Parakletos, den Heiligen Geist besser kennenlernen dürfen. Und damit, ihr habt es wahrscheinlich auch in der letzten Woche schon vermutet, fehlt uns in der Trinität, in der Dreieinigkeit noch der Sohn, Jesus Christus. Nun könnte man natürlich Tage und Wochen über Jesus reden und über all das, was es über ihn zu sagen gibt. Und in abgewandelter Form, wie das Buch der Prediger es sagt, des vielen Büchermachens über Jesus findet auch in heutiger Zeit kein Ende. Und ich entschuldige mich jetzt schon, falls auch diese Predigt etwas länger wird, weil es einfach so viel über unseren Herrn zu sagen gibt. Aber gerade auch in der Gemeinde besteht natürlich die Gefahr, dass alles, was ich euch heute hier erzähle, ihr schon 100-mal gehört habt. Und trotzdem ist es so wichtig, über Jesus zu reden. Denn er spielt in unserer Beziehung zum lebendigen Gott, zum dreieinigen Gott, eine ganz besondere und zentrale Rolle. Zum einen natürlich, weil wir ohne ihn überhaupt keine Beziehung zu Gott dem Vater haben könnten. Das hat er erst möglich gemacht. Zum anderen ist Jesus als der Mensch gewordene Gott, aber auch die Person der Dreieinigkeit, der sich viele Christen am verbundensten fühlen, da er, genau wie wir, Mensch wurde und war und nicht, in Anführungszeichen, nur Geist. Wir wollen also heute einen Blick auf Jesus werfen. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen eines der ältesten Bekenntnisse oder Loblieder zu lesen, das es auf Jesus gibt. Nämlich zitiert Paulus diesen Text in dem Philipperbrief. Im Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Entschuldigung. Er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Zunächst mal möchte ich mit euch überhaupt anschauen, wer Jesus überhaupt ist. Und wenn wir uns diese Frage stellen, wer Jesus ist, dann müssen wir uns 2 Aspekte ganz besonders anschauen. Zum einen seine ewige göttliche Natur und zum anderen seine menschliche Natur. Wir bekennen als Christen Jesus als wahren Gott, aber eben auch als wahren Menschen. Und deshalb müssen wir auch beides betrachten, wenn wir auch nur ansatzweise begreifen wollen, wer Jesus ist. Und das wird vielleicht etwas theoretisch, aber es ist so unglaublich bereichernd und es begeistert mich immer wieder. Und es ist so wichtig, wenn wir Jesus kennenlernen wollen. Und wenn wir auch verstehen wollen, nur ansatzweise, warum er für die Vergebung unserer Sünden einstehen konnte, warum er das bewirken konnte. Also bleibt dabei und ich hoffe, ihr kommt alle gut mit. Zunächst mal wahrer Gott. In unserem Text hier heißt es, er war genauso wie Gott. Im ersten Vers des Johannesevangeliums, da lesen wir, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Betonung auf war. Es ist, das Wort ist Gott. Und mit dem Wort, das wisst ihr wahrscheinlich, meint Johannes hier Jesus, den Messias. Und die Texte, die wir gelesen haben, das sind zwei von vielen Bekenntnissen in der Bibel, die wir lesen dürfen dort, dass Jesus Gott ist. Doch die Aussagen über seine göttliche Existenz, bevor er Mensch wurde, gibt es nicht nur in solchen Bekenntnissen, in den Briefen und so, sondern sie sind uns auch aus dem Mund Jesu selbst erhalten geblieben und überliefert in den Evangelien. In Johannes 17, Vers 5, da betet Jesus kurz bevor er verhaftet und gekreuzigt wird: Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es diese Welt gab. Jesus bezeugt hier, dass er selbst Gottes Herrlichkeit hatte und mit dem Vater diese Herrlichkeit hatte und mit ihm verbunden war, bevor diese Welt überhaupt erschaffen wurde. In Johannes 8, Vers 85, da reagiert Jesus auf kritische Pharisäer mit einer bemerkenswerten Aussage, wie ich finde. Er sagt hier: Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Wenn jetzt Deutschlehrer unter uns sind, die werden gleich merken, das ist absoluter Quatsch, was da steht. Macht keinen Sinn. Aber Jesus benutzt diese Gegenwartsform hier zum einen, um deutlich zu machen, dass seine Existenz nicht nur begann oder stattgefunden hat, bevor Abraham geboren wurde, sondern komplett außerhalb dieser Zeit liegt. Seine Existenz, die lässt sich nicht in Zeitformen beschreiben. Und allein damit beansprucht Jesus hier schon göttliche Autorität und Göttlichkeit. Doch er benutzt diese Worte im Griechischen ego eimi, ich bin, hier auch noch in einer anderen Weise. Nämlich bezieht er sich damit darauf, wie Gott sich im Alten Testament Mose offenbart hat. Da lesen wir in der Szene, wo Mose vor dem brennenden Dornbusch steht, dass Gott zu Mose sagt: Ich bin, der ich bin. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Jesus bezieht sich hier mit dieser Aussage ganz bewusst auf diese göttliche Offenbarung im Alten Testament und setzt sich damit Gott gleich. Und ihr Lieben, wir kommen nicht darum herum, an dieser Stelle über ein Thema zu sprechen, das für viele vielleicht erstmal überfordernd wirkt. Die Dreieinigkeit. Und wenn ihr das Wort Dreieinigkeit in der Bibel sucht, oder auch Trinität oder was auch immer, dann werdet ihr nichts finden. Gibt's da nicht. Steht nirgends, die Dreieinigkeit besteht aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Geht nicht. Doch obwohl das Wort Dreieinigkeit erst später erfunden wurde, finden wir das Konzept bzw. die Idee der Dreieinigkeit sehr wohl in der Bibel. Der Begriff Dreieinigkeit, den haben Christen später erfunden, um etwas zu beschreiben, eine Wahrheit zu beschreiben, die sie in der Bibel gefunden haben, in Gottes Wort offenbart gesehen haben. Ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht, das erklärt es vielleicht so ein bisschen ansatzweise. Der Vater ist weder der Sohn noch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist weder der Vater noch der Sohn. Und der Sohn ist weder der Vater noch der Heilige Geist. Aber alle drei sind Gott und als Gott eine untrennbare Einheit. Die Dreieinigkeit in der Bibel beginnt aber, die finden wir in der Bibel, und die beginnt aber nicht erst mit dem, woran die meisten wahrscheinlich jetzt von euch denken, nämlich der Taufformel in Matthäus 28, Vers 19. Da sagt Jesus seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel fährt: Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das machen wir jedes Mal, sowohl die EFG, wenn hier getauft wurde, als auch wir als Mosaik, wenn wir getauft haben. Wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Doch diese Dreieinigkeit, die finden wir auch schon früher. So sehen wir in der Beschreibung von Jesu eigener Taufe alle drei Personen der Dreieinigkeit. Dort sehen wir, dass der Sohn bei seiner Taufe, Jesus, den Heiligen Geist in Form einer Taube bekommt, der auf ihn herabfährt, und eine Stimme aus dem Himmel, der Vater, sagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Da sehen wir schon die drei Personen der Dreieinigkeit. Und ich finde es ganz spannend, das habe ich nämlich gemerkt, als ich die Predigt vorbereitet habe. Vor einer Woche haben wir in Marks Predigt eine Stelle gelesen, wo auch die drei Personen der Dreieinigkeit vorkommen in einem Vers. Nämlich in Johannes 14, Vers 26. Aber der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in Jesu Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich, Jesus, euch gelehrt habe. Hier kommen alle drei Personen der Dreieinigkeit vor. Der Vater wird den Heiligen Geist in Jesu Namen senden, um uns an das zu erinnern, was Jesus uns gelehrt hat. Vor zwei Wochen, als es um den Vater ging, da haben wir von Simon einen ähnlichen Vers aus Galater 4, Vers 6 gehört. Nämlich steht da: Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott, der Vater, euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der Abba-Vater in uns ruft. Ganz spannend. Und ich finde es toll, dass sogar in den letzten beiden Predigten diese Dreieinigkeit aufgefasst wurde. Das Spannende ist aber, Dreieinigkeit finden wir nicht nur im Neuen Testament. Auch im Alten Testament können wir die Dreieinigkeit bereits entdecken, wenn auch noch sehr versteckt. Und ohne die Offenbarung des Neuen Testaments könnten wir sie dort wahrscheinlich auch nicht sehen. Zum Beispiel sehen wir aber die Dreieinigkeit in den ersten Versen der Bibel überhaupt. In Genesis 1, in den Versen 1 bis 3, da steht: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht, und Licht entstand. Zum einen sehen wir, dass in Vers 1 steht: Am Anfang schuf Gott. Während im Hebräischen das Wort Gott im Plural steht, steht das dazugehörige Verb schaffen im Singular. Das heißt, also wörtlich übersetzt müsste man sagen: Und Götter schafft Himmel und Erde. Natürlich, Elohim, das Wort, der Plural für Gott, ist durchs ganze Alte Testament ein Begriff, der durchgängig für den einen untrennbaren Gott benutzt wird. Trotzdem ist es spannend, das zu entdecken. Zum anderen haben wir in den Versen 2 und 3 wieder die indirekte Erwähnung aller drei Personen der Dreieinigkeit. Kann mir jemand zeigen, wo sie sind? Ihr dürft was sagen auch. Okay, wer findet den Vater? Gott spricht, genau. Wer findet den Heiligen Geist? Der Geist schwebt über dem Wasser. So, wer findet den Sohn? Sprach. Das Wort, genau, sprach. Wer hat's gesagt hier? Egal. Wir wissen aus Johannes 1, dass das Wort Gottes, mit dem er die Welt erschaffen hat, Jesus selbst ist. Und hier sehen wir es. Es werde Licht, das, was Gott spricht, da sehen wir den Sohn. Wie gesagt, die Dreieinigkeit ist im Alten Testament noch sehr versteckt, da sie erst im Neuen Testament völlig offenbart wurde, als der Sohn Mensch wurde. Doch mit dem Wissen des Neuen Testaments können wir auch im Alten Testament schon die Person der Dreieinigkeit sehen. Ein weiteres Beispiel, wo viele Jesus im Alten Testament sehen, ist der Engel des Herrn, der sehr oft vorkommt und der fast durchgängig beschrieben wird, als wäre es Gott selbst. Auch interessant. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Ich persönlich finde aber die Dreieinigkeit tatsächlich auch aus einem ganz anderen Grund nicht nur komplex natürlich, aber sehr einleuchtend, logisch. Nicht einfach zu verstehen, aber logisch. Wir wissen alle, dass die Liebe nicht nur etwas ist, was man sich selbst geben kann oder überhaupt etwas ist, was wirklich zur Entfaltung kommt, wenn man ein Gegenüber hat, das man lieben kann, dem man Liebe zeigen kann. Wenn Liebe nur auf sich selbst gerichtet ist, dann ist es nicht gut und nicht gesund und letztendlich auch keine echte Liebe. Das heißt, Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe braucht jemanden, dem man diese Liebe zeigen und geben kann. In 1. Johannes 4 lesen wir jetzt wiederum, dass Gott selbst Liebe ist. Das macht dann aber auch nur Sinn, wenn Gott in sich schon mehrere Personen vereint, die sich gegeneinander mit vollkommener und ewiger Liebe lieben können. Und das sehen wir auch in Johannes 3, da lest einfach mal das Kapitel. Das ist spannend, dass da steht wirklich, der Vater liebte den Sohn. Und das zeigt einfach, dass Liebe, vollkommene Liebe, wirklich in Gott ist, weil die drei Personen der Dreieinigkeit sich gegenseitig lieben können. Wir haben also viele Belege in der Bibel für die Gottheit Jesu. Und diese beansprucht er auch selbst, zum einen durch Aussagen über seine Existenz vor seiner Menschwerdung, die wir gesehen haben, aber auch ganz oft, indem er für sich in der Diskussion mit den Pharisäern göttliche Autorität in Anspruch nimmt, um Gottes Wort, das Alte Testament, auszulegen. Zum anderen wird die Gottheit Jesu auch von der frühen Kirche bezeugt. Und damit meine ich nicht nur Kirchengeschichte, sondern auch das Neue Testament, die frühe Kirche, die Briefe, die wir von Paulus und anderen haben und natürlich die Offenbarung. Doch es gehört auch dazu, zu Jesus, dass er nicht nur wahrer Gott ist, sondern er ist auch wahrer Mensch. Zurück zu unserem Text in Philipper 2, Vers 7 lesen wir, sondern er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Jesus wurde wirklich und wahrhaftig Mensch, mit allem, was dazugehört. Er wurde von einer Frau geboren. Ich gebe zu, die Umstände waren etwas besonders. Das stimmt. Aber er wurde von einer Frau geboren. Er wuchs als normaler Junge im damaligen Israel auf. Er lernte in der Schule über die hebräische Bibel, unser heutiges Altes Testament, und er lernte aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Handwerk seines Vaters. Er hatte Hunger und Durst, er kannte Kummer und Trauer und, so wie wir heute oft, sehnte er sich das ein oder andere Mal nach Ruhe. Johannes drückt es am Anfang seines Evangeliums so aus, ihr erinnert euch, Jesus ist das Wort. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und als wirklicher und wahrhaftiger Mensch ging Jesus auch ans Kreuz. Er blutete, Er litt grausame Schmerzen und er starb schließlich einen qualvollen Tod und wurde begraben. Und es gehört zu den wichtigen Teilen des christlichen Glaubens, dass Jesus wirklich und wahrhaftig Mensch geworden ist. Und nicht bloß irgendwie eine Erscheinung Gottes, die dann wieder verschwunden ist. Und auch, dass er gleichzeitig ganz wahrer Gott war und ist und nicht nur ein Gott unterstelltes himmlisches Wesen, also ein hochgestellter Engel oder ein besonders von Gott beauftragter Mensch. Nein, Jesus ist und war der lebendige Gott selbst. Und es gehört zum wesentlichen Teil des Christentums, dass wir glauben, dass Jesus wirklich einen leiblichen Tod gestorben ist, als Mensch. Und natürlich wieder auferstanden ist. Und nicht nur scheinbar gestorben ist oder das durch jemand anderen ersetzt wurde. Und das führt uns dann auch direkt zur nächsten Frage, nachdem wir jetzt betrachtet haben, wer Jesus ist. Wahrer Gott, wahrer Mensch, Teil der Dreieinigkeit. Nämlich zu der Frage, was hat Jesus für uns getan? Und da denkt natürlich jeder von euch direkt, okay, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Ja, klar. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch eine andere Sache anschauen, die Jesus getan hat und die dafür grundlegend ist. Er ist nämlich der Schöpfer aller Dinge. Durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. Johannes schreibt in der Einleitung seines Evangeliums wieder über das Wort: Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Und im Kolosserbrief zitiert Paulus vermutlich ein weiteres altes Bekenntnis und Loblied auf Jesus. In Kolosser 1, in den Versen 16 und 17 heißt es: Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Alles im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Vor allem, was es gibt, war er da und alles hat in ihm Bestand. Wir erinnern uns, wie Gott am Anfang der Schöpfungsgeschichte durch sein gesprochenes Wort, es werde Licht, die Welt erschuf. Jesus war dieses Wort. Er war dieses Wort, das Leben schenkte. Er war da als Gott bei Gott, als die Welt geschaffen wurde und er mit Gott, mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen den Menschen erschuf. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und im Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Jesus hat auch jeden einzelnen von uns hier geschaffen, erdacht, jedem von uns Leben eingehaucht. Er ist nicht nur der Grund, warum wir Gott lieben und loben dürfen, sondern er ist der Grund, weshalb wir überhaupt existieren und dazu in der Lage sind. Wir verdanken ihm sowohl unser irdisches als auch unser ewiges Leben. Und dann kommen wir damit zu dem größten Werk, das Jesus für uns vollbringen konnte. Nämlich, dass er unser Erlöser ist. In Philipper 2, Vers 8 in unserem Text lesen wir: Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum musste Jesus sterben? Gab es nicht irgendwie einen anderen Weg? Und ich möchte das ganz kurz nur hier umreißen, weil darüber könnte man auch schon wieder eine ganze Predigt halten. Der dreieinige Gott ist ein vollkommener Gott. Er ist heilig und nichts Falsches, Schlechtes oder Ungerechtes Entschuldigung. Nichts Falsches, Schlechtes oder Ungerechtes duldet er in seiner Gegenwart. Aber er ist auch ein absolut gerechter Gott, der Ungerechtigkeit ahndet und bestraft. Und dieser vollkommene Gott hat den Menschen, als er sie erschaffen hat, eine Wahl gelassen. Er hat ihnen die Wahl gelassen, ob sie eine Beziehung zu ihm haben wollen und in dieser Beziehung, in der er sie geschaffen hat, bleiben wollen oder nicht. Wie wir wissen, haben sich die Menschen dagegen entschieden. War richtig blöd. Aber sie haben sich dagegen entschieden, Gott zu vertrauen, und sie haben sich damit von seiner Gegenwart abgewandt. Und die Abkehr von Gott, diese Zielverfehlung des Lebens, nennt die Bibel Sünde. Und Sünde akzeptiert der heilige Gott nicht in seiner Gegenwart. Und da er selbst das Leben ist, bedeutet die Abwesenheit von ihm automatisch den Tod. Im Alten Testament begegnet uns schließlich das Gesetz Gottes, dass er den Menschen gibt, damit sie den Maßstab Gottes kennen, den sie aber tatsächlich aus eigener Kraft niemals erreichen können. Und damit sie trotzdem eine irgendwie geartete, kurzfristige, temporäre, begrenzte Gegenwart Gottes erleben dürfen, hat er ihnen durch dieses Gesetz eine Zwischenlösung mit Tieropfern gegeben, in denen die Tiere stellvertretend für die Schuld der Menschen bezahlen, damit die Menschen gereinigt werden und in Gottes Gegenwart kommen. Aber das war nur eine Krücke, eine Behelfslösung, etwas, was nicht endgültige Versöhnung ermöglichte. Und das wusste Gott. Und er wusste, dass wir Menschen das niemals aus eigener Kraft auch erreichen würden und können, wieder in seine Gegenwart zu treten. Seine Maßstäbe überhaupt auch nur ansatzweise zu erreichen. Und weil er das wusste, hat er einen Plan gemacht, um dieses Problem zu lösen. Und dieser Plan, der wird bereits im Alten Testament angekündigt. Und ich finde das einfach genial. Weil schon direkt nach dem Sündenfall kündigt Gott der Schlange, also dem Teufel, Folgendes an. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Direkt die erste Konsequenz, die Gott aus dem Sündenfall zieht. Noch bevor er sich an Eva und Adam wendet und ihnen verkündet, was die Konsequenz ihres Fehlverhaltens ist, wendet er sich dem Teufel zu und kündigt ihm seine Vernichtung an. Kündigt an, dass das, was gerade passiert ist, diese weltzerstörende Entscheidung von Adam und Eva, irgendwann rückgängig gemacht werden wird. Er deutet an, was und sogar wie es geschehen wird. Ein Nachkomme der Frau, nämlich Jesus Christus, wird dem Teufel den Kopf zertreten, also ihn ein für alle Mal besiegen und dabei selbst den Tod erleiden. Wenn eine Giftschlange einen in die Ferse beißt, dann bedeutet das ein grausames Ende, was Jesus auch erlitten hat. Ich finde das einfach so begeisternd, dass Gott als allererstes, noch bevor er den Menschen ihre Konsequenz gibt, ankündigt, wie das Ganze wieder gelöst werden wird. Es ist Wahnsinn. Und das ganz am Anfang der Bibel. Und auch weiter im Alten Testament sehen wir, wie Gott immer wieder Rettung ankündigt. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, ich habe es am Karfreitag vorgelesen. Lest euch mal diesen Abschnitt in Jesaja durch. Jesaja 52, Vers 13 bis zum Ende von Kapitel 53. Da lesen wir einen fast detaillierten Bericht über Jesu Kreuzigung, seine Auferstehung und seine Verherrlichung. Und als Jesus dann schließlich wirklich Mensch wurde, in diese Welt kam, von Maria geboren wurde, da wurde er unter das Gesetz Gottes gestellt. Und dieses Gesetz hat bisher alle Menschen verurteilt. Kein einziger bis dahin und seitdem konnte diesem Gesetz gerecht werden. Aber nicht, weil das Gesetz schlecht ist, wie Paulus es einmal ausführt, sondern weil die Menschen schlecht sind, weil die Menschen Sünder sind. Doch weil Jesus eben nicht nur ein Mensch war, wie wir gerade gehört haben, sondern auch vollkommen Gott, konnte er das gesamte Gesetz erfüllen. Er hat es für uns gehalten. Er hat nie ein einziges Gebot übertreten. Er hat höchstens die menschlichen Abwandlungen der Pharisäer, was die aus diesen Geboten gemacht haben, übertreten. Aber nie das Gebot Gottes selbst. Und er hat ein vollkommen sündloses Leben geführt und nie, nie, nie etwas getan, was ihn vom Vater getrennt hätte. Und weil er also komplett ohne Schuld war und nichts getan hatte, weshalb er den Tod verdient hätte, also diese Trennung von Gott, konnte er freiwillig für uns den Tod auf sich nehmen und so für alle Menschen bezahlen, für alles, was sie falsch gemacht hatten. Vorher benötigten die Menschen immer das Opfer eines Tieres, um auch nur in die Nähe der Gegenwart Gottes zu kommen. Doch diese Tiere waren nicht perfekt. Und vor allem waren sie auch keine Menschen, die das irgendwie hätten begleichen können, diese Schuld. Sie konnten die Sünde nie komplett und für immer wegnehmen. Das konnte nur das vollkommene Opfer Jesu. Denn als wahrer Mensch stand er unter dem Gesetz, das er perfekt erfüllt hat. Und als wahrer Gott hatte er die Vollkommenheit und Reinheit, die nötig war, um Vergebung zu erwirken. Und so ist also Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Sünden, alles, was uns von Gott getrennt hat, auf sich genommen. Und so hat er den Preis für unsere Fehler und unsere Schuld bezahlt. Er hat uns freigekauft für die innige Beziehung zum Vater, für die er uns geschaffen hatte. Weil er für uns gestorben ist, konnte Gott uns vergeben. Alles, was wir falsch gemacht haben. Und ganz nebenbei bemerkt, weil uns vergeben wurde, können auch wir einander vergeben. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir wissen dürfen, für das, was der andere falsch gemacht hat, ist Jesus bereits gestorben. Es wurde gesühnt. Es wurde dafür bezahlt. Darf ich die Last, die ich gegen den anderen habe, ich darf sie ablegen und ich darf ihm vergeben, weil mir selbst vergeben. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Jesus war treu bis zum Schluss. Und er erfüllte den Plan des Vaters zur Erlösung der Menschheit. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir dann: So hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Jeder von uns darf dieses Opfer Jesu, dieses Geschenk für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Jeder von uns darf sagen: Für meine Schuld wurde bereits bezahlt. Ich bin freigesprochen und kann nicht mehr angeklagt werden. Egal, was ich tue. Nicht vor Gott jedenfalls. Ich habe einen persönlichen Zugang zum Schöpfer des Universums, zum König der Könige, zum allmächtigen Gott. Denn ich bin sein Kind und er ist mein Vater. Und ich werde nach meinem Tod die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen, in seiner Gegenwart. Ohne Trauer, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Schuld und ohne Verzweiflung. Denn Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist mein Retter und König. Und er ist König meines Lebens. Ihm gehöre ich mit Leib und Seele. Und ihm gehöre ich in alle Ewigkeit. Alles, was wir tun müssen, um das sagen zu dürfen, ist anzuerkennen, dass wir Sünder sind. Also, dass wir die Gemeinschaft mit Gott durch unsere Taten, unsere Worte und unsere Gedanken verwirkt haben. Dass wir seinem Maßstab nicht gerecht werden konnten. Zweitens, ihm um Vergebung bitten. Einfach so. Ohne besondere Form. Und wir dürfen ihn als Herrn in unserem Leben einladen. Als unseren Heiland und Retter. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Und damit kommen wir zu dem, was danach, nach Jesu Tod, mit ihm geschehen ist. Jesus wurde vom Vater erhöht. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Das war wieder unser Text aus Philipper 2. Jesus hat sich freiwillig erniedrigt. Vom höchsten Wesen, das es gibt im Universum, hin zu einem einfachen Menschen, der einen Verbrechertod am Kreuz gestorben ist. Und er hat es ohne Zwang getan. Aus lauter Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Und deshalb hat Gott ihn erhöht. Was bedeutet diese Erhöhung zunächst für diese Zeit jetzt hier, in der wir leben? Zum einen denken wir natürlich an Ostern. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Tut mir leid. Ein kleines bisschen geht's noch. Wir denken natürlich bei der Erhöhung an Ostern. Klar, wir haben es vor ein paar Wochen gefeiert. Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Halleluja. Er hat den Tod besiegt und er hat die Macht der Sünde gebrochen. Doch Jesus wurde auch vom Vater über alles andere erhöht. Nach einer kurzen Weile wurde Jesus in den Himmel aufgenommen. Himmelfahrt. Das feiern wir in anderthalb Wochen. Und dort hat er sich an die rechte Seite des Vaters gesetzt. Der Platz an der rechten Seite eines Herrschers ist bis heute eine Ehrenposition, die denjenigen, der sie einnimmt, über alle anderen im Raum erhöht. Und der Vater hat Jesus tatsächlich über alle anderen Wesen im Universum erhöht. Er hat ihm die Herrschaft gegeben und alles unter seine Herrschaft gestellt, wie wir an vielen Stellen der Bibel lesen. Zum Beispiel lesen wir das auf prophetische Weise im Buch Daniel. Dort heißt es, jetzt geht's nicht mehr. In Daniel steht, schade, könnt einfach weitermachen, da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Der Begriff Menschensohn, den Jesus meistens für sich selbst benutzt hat, der ist von dieser Stelle hier abgeleitet. Und man führte ihn zu dem, der uralt war, also eine Beschreibung für Gott, den Vater, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Aber auch in 1. Korinther 15, Vers 27 im Neuen Testament lesen wir von der Herrschaft Jesu. Dort steht, alles hat Gott ihm unterworfen, alles unter seine Füße gestellt. Und in Epheser 4, Vers 10 beschreibt Gott es so, der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt, also über alles herrscht. Und neben der Auferstehung, danke. Neben der Auferstehung und Erhebung Jesu zum Herrscher der Welt gibt es tatsächlich noch eine dritte Erhöhung Jesu. Der Name Jesus ist der einzige, den wir anrufen können und müssen, um gerettet zu werden. Insofern wurde Jesus der Name über alle Namen. Denn in ihm allein liegt die Rettung. Doch unser Text geht hier noch weiter. Die letzten beiden Verse, Philipper 2, Vers 10 und 11. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird bekennen und anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott der Vater geehrt. Jesu allumfassende Herrschaft über diese Welt ist jetzt in der Zeit, in der wir leben, noch nicht vollkommen offenbart. Doch es kommt die Zeit, wenn alle das anerkennen werden. Denn dann werden sich alle vor ihm beugen und ihn als Herrn anbeten und anerkennen. Alle werden bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Es kommt der Tag, an dem sich jedes Knie vor Jesus Christus als König der Welt beugen wird. Das schließt alle ein. Jene, die das jetzt schon tun, also die Engel im Himmel und die Christen, die Jesus jetzt schon als Herrn bekennen, sowohl als auch die jene Menschen, denen Jesus und das ewige Leben bisher vielleicht egal waren. Und es schließt auch jene ein, die aktiv gegen Jesus gekämpft haben, also vor allem den Teufel und seine Dämonen. Alle werden anerkennen müssen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus ist der Name über alle Namen, den die Welt als König anerkennen wird. Für die einen wird es ein Tag der Freude, des Festes und des Friedens sein. Doch für andere wird es ein Tag der Niederlage, der Demütigung und der ewigen Trennung von Licht und Leben sein. Wir sind bereits heute dazu aufgefordert, unsere Entscheidung zu treffen. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30 ganz unmissverständlich, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Die Option, neutral zu bleiben und keine Entscheidung treffen zu müssen, existiert nicht. Wenn wir keine Entscheidung treffen, dann haben wir bereits eine Entscheidung gegen Jesus getroffen. Und ich will uns damit keine Angst machen, sondern ermutigen, eine bewusste Entscheidung für den König der Könige zu treffen. Wir dürfen das bereits hier und heute tun. Wir dürfen zum König gehören, der einmal alles Schlechte und alles Böse besiegen und beseitigen wird. Und vielleicht bist du heute hier und hast diese Entscheidung noch nicht getroffen. Dann möchte ich dich einladen. Du darfst es einfach tun. Und wenn du das mit jemandem zusammen machen willst, dann geh einfach auf irgendjemanden hier zu. Die meisten hier haben diese Entscheidung getroffen und können dir sagen, wie du das machen kannst. Und bereits jetzt dürfen wir nämlich den Sieg über den Teufel, die Sünde und den Tod feiern. Als Kinder Gottes. Wir dürfen auf der Seite des Lebens stehen. Auf der Seite der Liebe. Und diese Möglichkeit steht jedem Menschen offen. Wir dürfen jetzt schon hier und heute bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Durch diese Erhöhung Jesu wird letztendlich Gott der Vater geehrt. Denn im Sieg des Sohnes wird die Herrlichkeit und Weisheit des Vaters offenbart. Der Plan des Vaters zur Rettung der Welt, den er in Genesis 3 nach dem Sündenfall als erstes angekündigt hat, der wird zur Vollendung kommen. Und wenn der Vater geehrt wird, werden auch der Sohn und der Heilige Geist geehrt. Denn obwohl sie ja drei unterschiedliche Personen sind, sind sie doch eine Einheit, in der sie in gegenseitiger, vollkommener Liebe jedem der anderen alle Ehre zuteil werden lassen. Bitte weitermachen. Ich komme zum Schluss. Genau. Muss, glaube ich, im Programm bleiben, damit ich weiterklicken kann. Jesus Christus ist also wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist mit dem Vater und dem Heiligen Geist Teil der Dreieinigkeit und Gott selbst. Er ist der Schöpfer aller Dinge und er ist der Erlöser der Welt. Er ist der erhöhte Herrscher in alle Ewigkeit. Jesus ist der Name über alle Namen. Und das Wundervolle ist, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus, den Sohn, den Heiligen Geist geschenkt bekommen, durch den wir Gott, den Vater, mit Abba, Papa, anreden dürfen. Wenn wir dieses Geschenk Jesu annehmen, das er jedem von uns anbietet, dann dürfen wir an dieser innigen Liebe und Verbundenheit teilhaben, die Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander teilen, schon seit der Ewigkeit und bis in Ewigkeit. Wir dürfen bereits jetzt in einer unfriedlichen Welt den Frieden unseres Herrn und Königs erleben, verkündigen und verbreiten. Unseres Königs, dessen Name bereits jetzt in dieser Welt über alle Namen erhoben wurde. Ich lade euch also ein, lasst uns gemeinsam bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Nochmal. Jesus Christus ist der Herr. Nochmal. Jesus Christus ist der Herr. Amen. Amen.